Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest nun wieder aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Laurence Sterne. Heute den 21. von 23 Abschnitten. Da diese Lesung etwas kürzer ist als üblich, möchten wir ein wenig über die Charaktere der beiden Hauptfiguren Walter und Toby Shandy resonieren. Charaktere, wie sie gegensätzlicher nicht denkbar sind und die man durchaus als Vertreter der beiden gegenläufigen oder wenigstens komplementären Strömungen des 18. Jahrhunderts auffassen kann. Von Verstand und Gefühl, von Vernunft, Glaube und Empfindsamkeit, von Kopf und Herz. Dass beides zusammengehört, lässt sich auch bei anderen Zeitgenossen Sternes beobachten, etwa bei Diderot in Frankreich und bei den Stürmern und Drängern in Deutschland, nicht zuletzt bei Goethe. Sterne wendet indes die Charaktere, die von solchen Grundtendenzen bestimmt sind, ins Komische, weil ihre jeweiligen Steckenpferde mit der Lebenswirklichkeit kollidieren. Und das gilt für Walter Shandys Theoretisieren ebenso wie für Onkel Tobys Hang zu Festungsbau und Militärwesen. Walter Shandy ist Kaufmann in der Levante gewesen, aber er hat trotzdem wenig Sinn für praktische Lösungen. Lange verbreitet er sich über Türangeln, aber er kommt nicht auf den Gedanken, die seit langem quietschende Türangel im Wohnzimmer zu ölen. Der Geburtsfehler seines Sohnes, die von Dr. Slop eingedrückte Nase, veranlasst ihn zum ausgiebigen Studium aller einschlägigen Bücher über dieses Körperorgan. Die Passage erstreckt sich in Sternes Roman über fast 80 Seiten. Als Tristram durch das herabfallende Schiebefenster beschnitten wird, kümmert sich Walter Shandy kaum um den schreienden Sohn, sondern er schleppt dickleibige Folianten heran, um sich sogleich in die Beschreibung jüdischer Beschneidungsrituale zu vertiefen. Und als ihm die Nachricht vom Tod seines Sohnes Bobby überbracht wird, löst das bei ihm nur eine Fülle philosophischer Betrachtungen über Vergänglichkeit und Tod aus, die natürlich, wie immer bei Walter Shandy, reich gespickt sind mit Zitaten aus antiken und klassischen Autoren. Bei alledem erleidet der Raisonneur Schiffbruch mit seinen eigenen schriftstellerischen Versuchen. Sein Leben des Sokrates wird ebenso wenig vollendet wie seine pädagogische Theorie mit dem Titel Tristapädia, die zwar von der Geburt seines Sohnes beflügelt wird, diese selbst aber an Bedeutung weit überragt. Walter Shandy ist ein gelehrter Dilettant, wie es in seiner Zeit viele gab, vollgestopft mit entlegenem Wissen, nicht frei von pedantischen Zügen. Sein ganzes Leben steht im Widerspruch zu seinen Kenntnissen, heißt es einmal im 21. Kapitel des dritten Buches über ihn. Und so ist Walter Shandy eine hinreißende Demonstrationsfigur für Sternes Beobachtung, dass dem Rationalismus, der Eloquenz, dem klugen Raisonnement durchaus irrationale Antriebe zugrunde liegen können. Dennoch ist Walter Shandy mehr als eine bloße Karikatur, denn in all seiner komischen Skurrilität vertraut er doch auf Werte, die zu bestreiten auch Sterne nicht in den Sinn kamen. Das Vertrauen auf die Allmacht der Vernunft, der Stolz auf die Errungenschaften der Wissenschaft und die Hoffnung auf die Erziehung des Menschengeschlechts, um eine Formulierung Lessings aufzugreifen, gehörten zu den tragenden Ideen der Aufklärungsepoche. Auch Sterne war von ihnen ergriffen, ohne ihnen aber grenzenlos zu vertrauen. Sein Buch beweist, dass er ein überaus belesener Autor war, dessen Privatbibliothek über 2000 Bände umfasste, darunter zahlreiche französische Bücher. Aber er kannte auch die Schattenseite, besser die Dunkelseite der Aufklärung. Er warnte vor dem absoluten Primat der Vernunft, reklamierte die Rechte des Gefühls und behielt ein waches Bewusstsein für alles Verdrängte, die Welt des Traums, die Macht der Fantasie, die bedeutende Rolle des Sexuellen. Dem Kopfmenschen Walter Shandy stellte Sterne den ganz verschiedenartigen Bruder gegenüber, den liebenswert kauzigen, einfältigen, empfindsamen und aufrichtigen Toby, der auch nicht frei von Komik ist und doch, nach dem Urteil eines englischen Literaturwissenschaftlers, eines der schönsten Komplimente verkörpert, die der menschlichen Natur je gemacht worden sind. Ist Walter Schendi philosophischer Enzyklopädist, so könnte man den Bruder Toby als Anhänger Rousseaus bezeichnen, freilich ohne Rousseaus Weltverbesserungsattitüde und Selbstdarstellungsdrang. Zurück aber nun zum Roman, wo wir zuletzt vor dem vierten Kapitel des neunten und letzten Buches anhielten, das wie das vorausgegangene Buch vom Liebeswerben Onkel Tobys um die Witwe Redman erzählt. Nachdem die Witwe den weltunerfahrenen, ja geradezu unschuldigen Toby mit ihren Attacken herausgefordert hat, ist er ernstlich verliebt. Und nachdem er sich von seinem Bruder und Corporal Trim hat beraten lassen, unternimmt er einen neuen Annäherungsversuch. Zusammen mit Trim ist er vor dem Haus der Witwe Redman aufmarschiert. Hören Sie nun wieder Werner Fink.
Neuntes Buch, viertes Kapitel. Sie kann's doch nicht, sagte mein Onkel Toby auf seinem Marsch zu Madame Redman und machte Halt, als sie bis auf 10 Schritte vor der Haustür der Witwe aufmarschiert waren. Sie kann's doch nicht übel nehmen, Korporal. Sie wird's nehmen mit euer Gnaden wohlnehmen, sagt der Korporal, eben wie's jene Witwe von meinem Bruder Thomas nahm. Und wie war das, sagte mein Onkel Toby und machte fast völlig Front herum gegen den Korporal. Euer Gnaden, versetzte der Korporal, wissen meines Bruders Unglück. Aber diese Sache hat nichts weiter damit zu tun, als nur hätte Tom die Witwe nicht gefreit. Oder wär's des lieben Herrn Gottes Wille gewesen, dass sie nur ein bisschen Schweinefleisch in ihre Würstchen getan, so hätten sie die ehrliche Haut nicht aus seinem warmen Bette geholt und nach der Inquisition geschleppt. Das ist ein verdammtes Loch, fügte der Korporal hinzu und schüttelte den Kopf. Wenn einmal erst ein armer Kerl mit euer Gnaden Erlaubnis drin ist, dann ist kein Rauskommen wieder. Sehr wahr, versetzte mein Onkel Toby und sah nach Madame Watmans Hause, wie er das sagte. Nichts, fuhr der Korporal fort, kann wohl so elend sein als eine ewige Gefangenschaft und nichts süßer mit euer Gnaden Wohlnehmen als die Freiheit. Nichts drin, sagte mein Onkel Toby in tiefen Gedanken. Solang ein Mensch frei ist, rief der Korporal und schwang dabei seinen Stock durch die Luft in schönen Schnörkeln. Ein ganzes Tausend von meines Vaters subtilsten Syllogismen hätte nicht stärker für den ehelosen Stand sprechen können. Mein Onkel Toby sah ernsthaft nach seinem Landhäuschen und grünen Bosselplatze zurück. Der Korporal hatte unversehens mit seinem Stocke den Geist der Berechnung herbeizitiert und er hatte weiter nichts zu tun, als ihn mit seiner Geschichte wieder zu bannen. Und der Korporal tat es auf diese sehr unekklesiastische Manier mit folgendem Exorzismo. Fünftes Kapitel. Da sich mein Bruder Thomas, sagte der Korporal, mit euer Gnaden wohlnehmen, recht wohl stand und das Wetter warm war, so begann er ernsthaft daran zu denken, in der Welt sein eigenes Stück Brot zu haben. Nun begab sich so um die Zeit, dass einem Juden, der auf eben der Straße eine Wurstbude hatte, das Unglück wollte, dass er am schneidenden Wasser sterben musste und seine Witwe im Besitz eines aufblühenden Geschäftes sitzen ließ. Thomas dachte, da dort alle Menschen darauf sannen, wie sie einen baren Pfennig erübrigen könnten, es wäre wohl nichts Unrechtes dabei, wenn er ihr seine Dienste anböte, es weiterzuführen und damit ohne irgendeinen Anknüpfungspunkt bei der Witwe als die Absicht, einen Pfund Würste in ihrer Bude zu kaufen, ging Thomas hin. Der dachte über den Handel bei sich selbst auf dem Wege dahin so, wenn auch die Sache noch so schlimm abliefe, so hätte er doch einen Pfund Würste für das Geld, was sie kosteten. Wenn es aber gut ginge, dann hätte er sein Eigenwesen und so bekäme er nicht nur einen Pfund Wurst, sondern auch eine Frau und eine Wurstbude mit euer Gnaden wohlnehmen mit in Kauf. Alle Bedienten im Hause, vom Höchsten bis zum Niedrigsten, wünschten Thomas Glück und ich kann mir recht vorstellen, mit euer Gnaden Erlaubnis, wie er da den Augenblick mit seinen hübsch weißen, feinen Unterkleidern vor mir dahingeht, mit seinem Hut ein bisschen aufs Ohr, wie er so ganz lustig durch die Straßen geht, seinen Stock schwenkt und jedem Menschen, der ihm begegnet, zulächelt und ein freundliches Wort sagt. Aber leider Gottes, Thomas, du lächelst nicht mehr. Der arme Mensch, sagte mein Onkel Tobi gefühlvoll. Das war so ein ehrlicher, munterer Bursche mit eurer Gnadenerlaubnis, als nur jemals einer Blut in den Adern gehabt hat. Tja, dann war er ihm sehr ähnlich, Trim, sagte mein Onkel Tobi schnell. Der Korporal ward rot bis auf die Nägel an den Fingern. Eine Zähre von empfindsamer Schamhaftigkeit, eine andere von Dankbarkeit gegen meinen Onkel Tobi und eine Zähre von Betrübnis über seines Bruders Unglück stürzten ihm ins Auge und rannen ihm sanft miteinander die Wangen herab. Mein Onkel Tobi war angesteckt wie eine Lampe bei der anderen und indem er Trims Rock, welcher ehedem Le Fevé zugehört hatte, bei der Brust anfasste, als ob er sein lahmes Bein ein wenig ruhen lassen wollte, in der Tat aber ein weit feineres Gefühl zu befriedigen, stand er auf anderthalb Minuten still. Am Ende derselben zog er seine Hand wieder ab und der Korporal, nachdem er einen Bückling gemacht, fuhr fort mit seiner Historie von seinem Bruder und der Judenwitwe. Sechstes Kapitel. Als Thomas, mit eurer Gnadenerlaubnis, in die Bude kam, war kein Mensch darin als ein armes Mohrenmädchen, die einen langen Stock in der Hand hatte, daran ein Bund Federn lose angebunden war, womit sie die Fliegen abwehrte, nicht totschlug. Das ist eine hübsche Schilderung, sagte mein Onkel Tobi. Sie hatte Verfolgung ausgestanden, Trim, und hatte gelernt, mitleidig zu sein. Sie war gut mit euer Gnaden wohlnehmen, von Natur sowohl als durch Kreuz und Leiden und in der Historie von dem armen, verlassenen Mensch kommen solche Umstände vor, sagte Trim, die ein steinern Herz erweichen sollten. Und wenn euer Gnaden einmal einen graulichen Winterabend dazu aufgelegt sind, so will ich's mit dem Übrigen von Toms Historie erzählen, denn es gehört ja mit dazu. Na, vergiss erst nur nicht, Trim, sagte mein Onkel Tobi. Ein Moor hat doch eine Seele, euer Gnaden, sagte der Korporal mit Zweifel. Sieht er, Korporal, sagte mein Onkel Tobi, in dergleichen Sachen bin ich eben nicht sehr bewandert. Aber ich glaube doch, der liebe Gott wird ihn wohl nicht ohne eine gelassen haben, so wenig wie ihn oder mich. Ja, es wäre ja auch sonst ein Mensch sehr hoch über den anderen gesetzt, sagte der Korporal. Das wäre es, sagte mein Onkel Tobi. Warum muss man denn mit euer Gnadenerlaubnis mit dem Mohrenmädchen ärger umspringen als mit dem Weißen? Ja, davon kann ich keine Ursache angeben, sagte mein Onkel Tobi. Einzig und allein, rief der Korporal und schüttelte den Kopf, weil sie niemand hat, der sich ihrer annimmt? Das eben, Trim, sagte mein Onkel Tobi, empfiehlt sie jedermanns Schutze und ihre Brüder ebenfalls. Es ist das Kriegsglück, welches jetzt die Geißeln in unsere Hand gegeben hat. Wer sie hernach bekommen wird, weiß der Himmel, aber bekomme sie, wer will. Brave Männer, Trim, werden nicht hartherzig damit umgehen. Das verhüte Gott, sagte der Korporal. Amen, respondierte mein Onkel Tobi und legte die Hand aufs Herz. Der Korporal kehrte wieder zu seiner Historie zurück und fuhr fort. Aber mit einer Verlegenheit dabei, welche hier und da ein Leser in der Welt nicht vermögen sein wird zu begreifen, denn durch die vielen und plötzlichen Übergänge, immer von einer Art weichherziger Empfindung zur anderen, hatte er, da er bis hierher gekommen war, den scherzhaften Ton der Stimme verloren, welcher seiner Historie Leben und Munterkeit gab. Er versuchte es zweimal, ihn wieder zu fassen, konnte es aber nicht fertigbringen. Er stieß also ein lautes »Hm« aus, um die fliehende Munterkeit zurückzuholen. Und indem er der Natur zu gleicher Zeit damit zu Hilfe kam, dass er an der anderen Seite seinen linken Arm in die Seite stemmte und mit dem rechten ein wenig ausgestreckt sie an der anderen Seite unterstützte, suchte er die Note so gut wie möglich zu treffen und setzte in dieser Stellung seine Historie fort. Siebentes Kapitel. Weil damals, mit eurer Gnadenerlaubnis, mein Bruder Tom mit dem Mohrenmädchen nichts zu schaffen hatte, so ging er durch ins Hinterstübchen, mit der Judenwitwe von Liebessachen zu sprechen und von seinem Pfund Wurst. Und da es, wie ich euer Gnaden gesagt habe, ein offenherziger, munterer Bursche war, dem der ehrliche Kerl in Augen und Mienen zu lesen war, so nahm er einen Stuhl und ohne lange Vorrede, aber doch mit großer Höflichkeit dabei, setzte er ihn dicht neben ihr an den Tisch und setzte sich darauf. Es war nicht so schnurrig einfältig wie mit euer Gnaden Wohlnehmen, als wenn man ein Frauenzimmerchen ums Freien ansprechen soll, wenn sie eben beim Wurstmachen ist. Damit, so fing Thomas an, von Würsten zu sprechen. Erst ganz ehrbar, als sozusagen, wie sie gemacht würden und was für Fleisch und Kraut und Gewürz dabei wäre. Und dann ein bisschen spaßhafter, in was für Därmen und ob sie niemals platzten, ob die Dicksten nicht die Besten wären und noch was so mehr. Er nahm sich nur dabei in Acht, dass er das, was er von Würsten sagte, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel pfefferte, damit er noch immer was in der Hand zum Nachgeben behielte. Ja, daran lag's, sagte mein Onkel Tobi und legte seine Hand auf Trims Schulter, dass der de la Motte lieber Teig von Windal verlor. Er drang zu eilig in den Wald. Hätte er das nicht getan, dann wäre die Stadt nicht in unsere Hände gefallen, ebenso wenig Gent oder Brügge, welche seinem Exempel folgten. Es war so spät im Jahre, fuhr mein Onkel Tobi fort, und es kam eine so elende Witterung ins Land, dass unsere Leute, wenn die Sachen nicht so ausgefallen wären, wie sie es taten, im offenen Felde, hätten jämmerlich umkommen müssen. Ja, kann's wohl nicht mit eurer Gnaden Wohlnehmen sein, dass deswegen über die Schlachten ebenso viel als über die Ehen im Himmel entschieden wird? Mein Onkel Tobi dachte nach. Die Religion machte ihn geneigt, das eine und seine hohe Meinung, die er von der Kriegswissenschaft hegte, brachte ihn in die Versuchung, ein anderes zu sagen. Da er also nicht imstande war, eine Antwort herauszubringen, die gänzlich nach seinem Sinne wäre, sagte er lieber gar nichts und der Korporal brachte seine Historie zu Ende. Wie Thomas merkte, mit eurer Gnadenerlaubnis, dass er Terrain gewann und dass alles, was er von Würsten gesagt hatte, gut aufgenommen wurde, da ging er weiter und fing an, ihr dabei ein bisschen hilfreiche Hand zu leisten. Erst, dass er den Wurstring hielt, derweil sie das gut mit der Hand fest hineinstrich, dann, dass er ihr den Bindfaden in die gehörigen Längen schnitt und sie in der Hand hielt, während sie einen nach dem anderen herausnahm und dann, dass er sie ihr quer in den Mund gab und sie gleich bei der Hand hatte, so wie sie brauchte und so weiter, vom Geringen zum Größeren, bis er es endlich und zuletzt gar wagte, die Wurst selbst zuzubinden, derweil sie das Ende hielt. Nun, sehen euer Gnaden, sucht sich eine Witwe allemal den zweiten Mann dem ersten so ungleich aus, als sie nur kann. Und somit war die Sache in ihrem Sinne eigentlich schon ausgemacht, ehe Thomas es gedacht. Sie tat doch aber so, als ob sie sich wehren wollte und kriegte eine Wurst zu fassen. Thomas fasste den Augenblick eine andere und als sie nun sah, dass in Thomas seiner mehr Knorpel wäre, so unterzeichnete sie die Kapitulation und Thomas setzte sein Siegel darunter. Und damit hatte die Historie ein Ende. Achtes Kapitel. Alle Frauenzimmer, fuhr Trim fort, seine Geschichte gleichsam kommentierend, von der höchsten bis zur niedrigsten, mit eurer Gnadenerlaubnis, mögen gerne Spaß leiden. Es kommt nur darauf an, dass man weiß, wie sie ihn leiden mögen. Und das erfährt man nicht anders, als dass man es macht, wie wir mit unserer Artillerie im Felde tun, dass man die Kanone so lange richtet und richtet, bis man es trifft. Ich mag die Vergleichung lieber leiden, sagte mein Onkel Tobi, als die Sache selbst. Das macht, sagte der Korporal, euer Gnaden haben die Ehre lieber als das Vergnügen. Ich hoffe, Trim, antwortete mein Onkel Tobi, ich habe das menschliche Geschlecht noch lieber als beides. Und da die Kriegswissenschaft so sichtbarlich auf die Ruhe und das Beste der Welt abzielt und besonders da der Teil davon, auf welchen wir uns unserem Bosselplatz gelegt haben, keinen anderen Zweck hat, als den weiten Schritten der Habsucht Einhalt zu tun und das Leben und Vermögen weniger vor dem Rauben und Plündern vieler zu verschanzen, so hoffe ich, Korporal, sobald diese Trommel in unseren Ohren gerührt wird, soll's uns beiden an Menschlichkeit und Nächstenliebe nicht so sehr fehlen, dass wir nicht marschieren und uns im Felde stellen sollten. Indem er dieses sagte, machte mein Onkel Tobi rechts um und marschierte mit gestrecktem Knie wie an der Spitze seiner Kompanie. Und der getreue Korporal schulterte seinen Stock, schlug mit der Hand auf seine Rocktasche, als er mit dem ersten Fuß antrat, und marschierte hinter ihm her die Allee hinunter. »Was mögen die beiden Zwiebelköpfe wohl vorhaben?« sagte mein Vater zu meiner Mutter. »Bei allem, was wunderbar ist, sie wollen Madame Wortmann in aller Form belagern und marschieren nun um ihr Haus herum, um die Zirzumvallationslinie zu markieren. Ich glaube,« sagte meine Mutter, »aber halt, Herr, denn was meine Mutter bei der Sache glaubte und was mein Vater dazu sagte, mit ihren Repliken und seinen Dupliken, soll gelesen, wiedergelesen, paraphrasiert, kommentiert und remonstriert werden oder, um es mit einem Worte zu sagen, soll in einem besonderen Kapitel vor der Nachwelt ausgebreitet werden. Vor der Nachwelt sage ich und mache mir nichts daraus, das Wort zu wiederholen. Denn was hätte dieses Buch wohl mehr gesündigt als die Sendung Moses oder das Märchen von der Tonne, dass es nicht mit Ihnen beiden das Rinnsal der Zeit hinabschwimmen sollte? Ich will hier um die Sache nicht streiten. Die Zeit läuft zu schnell. Jeder Buchstabe, den ich schreibe, sagt mir, mit was für Schnelligkeit das Leben hinter meiner Feder folgt. Seine Tage und seine Stunden köstlicher, meine teure Jenny, als die Rubinenschnur an deinem Halse fahren dahin über unser Haupt gleich leichten Wolken, an einem windigen Tage niemals wiederzukehren. Alles eilt davon. Während du diese Locke flichst, siehe, sie wird grau, und jeder Kuss, den ich auf deine Hand zum Abschied drücke, und jede Abwesenheit, die daraus folgt, sind Vorspiele zu der langen, langen Trennung, welche uns bald ereilen wird. Der Himmel erbarme sich unserer beider. 9. Kapitel. Um zu wissen, was die Welt von diesem frommen Wunsche denken mag, keinen Dreier wende ich an. 10. Kapitel. Meine Mutter war mit ihrem linken Arm in meines Vaters rechten geschlungen gegangen, bis sie an die fatale Ecke der alten Gartenmauer gekommen war, wo selbst der Dr. Slup von Obadja auf seinem Kutschpferde über den Haufen geritten worden war. Da diese Ecke gerade gegenüber von Madame Wortmanns Hause lag, tat mein Vater, als er dahin kam, einen Seitenblick, und als er meinen Onkel Tobi und den Korporal nur noch 10 Schritt von der Tür erblickte, kehrte er sich herum und sagte, lass uns nur noch einen Augenblick warten und sehen, mit was für Zeremonien mein Bruder Tobi und sein Kerl Trim ihren ersten Einzug halten. Es wird uns keine ganze Minute aufhalten, fügte mein Vater hinzu. Och, es tut ja nichts, wenn auch 10 Minuten es wären, sagte meine Mutter. Na, wird uns keine halbe aufhalten, sagte mein Vater. Der Korporal war eben im Anbeginn seiner Historie von seinem Bruder Thomas und der Judenwitwe. Die Historie ging fort und fort. Sie hatte Episoden, sie kam zurück, ging weiter und abermals weiter. Sie wollte kein Ende nehmen. Der Leser hatte sie sehr lang gefunden. Der Himmel wolle meinem Vater helfen. Er zischte wohl 50-mal ärgerlich bei jeder neuen Stellung und wünschte des Korporals Stock mit allen seinen Schwenkungen und Schwebungen zu allen Teufeln. Wenn solche Entscheidungen im menschlichen Leben wie diese, auf welche mein Vater harrte, in der Schale des Schicksals liegen, so hat das Gemüt den Vorteil, dass es den Grund des Ausharrens 3-mal wechseln kann, sonst wäre es ihm nicht möglich, das Ende abzusehen. Neugier beherrscht den ersten Augenblick, und den zweiten Augenblick ist bloße Sparsamkeit. Und den Aufwand des ersten zu rechtfertigen und den dritten, vierten, fünften und sechsten Augenblick und so weiter bis hin zum lieben jüngsten Tag, das ist eigentlich unserer eigenen Ehre wegen. Sie brauchen mir nicht zu sagen, dass die Moralisten dieses alles auf Rechnung der Geduld geschrieben haben. Ich weiß es, denke, aber diese Tugend habe ich an ihrem eigenen weiten Reiche schon genug und darin genug zu schaffen oder zu leiden, ohne sich die paar verwüsteten Schlösser noch anzumaßen, die man der Ehre auf Erden noch übrig gelassen hat. Mein Vater hielt sich mit diesen drei Alliierten bis zum Ende von Trimms Historie so tapfer, als er es vermochte, und von da bis zum Ende der Lobrede meines Onkels Tobi auf die Waffen, in dem darauf folgenden Kapitel, da er denn, als er sah, dass sie, anstatt nach Madame Wortmanns Türe aufzumarschieren, rechts umkehrt machten und die Allee hinunterzogen, gegen seine Erwartung auf einmal mit der etwas säuerlichen Gemütsart ausbrach, welche unter gewissen Umständen seinen Charakter von dem Charakter aller übrigen Menschen unterschied. 11. Kapitel. Na, was mögen die beiden Zwiebelköpfe wohl vorhaben, dachte mein Vater und so weiter und so weiter. Ich glaube, sagte meine Mutter, dass sie Fortifikationen machen wollen. Aber doch nicht auf Madame Wortmanns Grundstück, sagte mein Vater und trat zurück. Das werden sie ja wohl nicht, sagte meine Mutter. Ich wollte, sagte mein Vater und erhob seine Stimme, dass die ganze Kriegsbaukunst bei Herrn Urian wäre, mit allem ihren Bettel von Sappen, Minen, Blenden, Verschienen und Küvetten. Ach, das sind närrische Dinger, sagte meine Mutter. Nun hatte meine Mutter die Art an sich im Vorbeigehen gesagt, dass sie niemals irgendeiner Proposition meines Vaters ihren Bei- und Zufall versagte, bloß weil sie solche nicht verstand und weil sie mit dem Hauptworte, auf welchen die Proposition beruhte, keinen Begriff verbinden konnte. Sie begnügte sich damit, alles das zu erfüllen, was ihre Gevattern und Gevatterinnen an ihrer Stadt angelobt hatten, und weiter nichts. Und so konnte sie 20 Jahre hindurch ein fremdes Wort gebrauchen und, wenn es ein Verbum war, durch alle Zeiten und Personen abändern, ohne sich im Geringsten darum zu bekümmern, was es bedeute. Das war ein ewiger Quell von Jammer für meinen Vater und brach gleich beim Anfang mehr hübschen Unterredungen zwischen ihnen das Genick, als der heftigste Widerspruch getan haben würde. Die wenigen, welche es überlebten, gewannen durch die Küvetten. Das sind närrische Dinger, sagte meine Mutter. Ja, vornehmlich die Küvetten, erwiderte mein Vater. Das war genug. Er genoss der Süßigkeiten des Triumphs und fuhr fort. Genau genommen handelt es sich zwar nicht um Madame Wortmanns Grundstück, sagte mein Vater, seine Aussage zum Teil berichtigend, denn sie besitzt es nur, solange sie lebt. Ja, daran liegt wohl ein großer Unterschied, sagte meine Mutter. Kindskopf, versetzte mein Vater. Aber wenn sie Kinder bekommen sollte, sagte meine Mutter, erst muss sie meinen Bruder Tobi bereden, dass er eins schafft. Das ist natürlich, lieber Mann, sagte meine Mutter. Ja, freilich. Aber wenn's erst aufs Überreden ankommt, sagte mein Vater, dann sei Gott uns gnädig. Amen, sagte meine Mutter piano. Amen, rief mein Vater fortissimo. Amen, sagte meine Mutter nochmals, aber mit einer so seufzenden Kadenz von persönlichem Mitleiden am Ende derselben, dass jede Fieber an meines Vaters Körper erschlaffte. Er zog den Augenblick sein Kalender hervor, ehe er ihn aber noch aufschlagen konnte, beantwortete schon die Gemeinde, die aus Joris Predigt nach Hause ging, die eine Hälfte der Frage, wonach er suchte. Und da ihm meine Mutter sagte, es wäre ein Sonntag, so hatte er ebenso wenig Zweifel über die andere. Er steckte den Kalender wieder in die Tasche. Der erste Lord von der Schatzkammer, wenn er auf Mittel und Wege sinnt, neue Steuern zu erfinden, könnte mit keinem verlegeneren Gesicht nach Hause gegangen sein.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 21. Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Unser Jazzmagazin auf NDR Kultur. Heute mit einem Beitrag über das neue Duo-Album der Pianisten Michael Wolny und Joachim Kühn. Mit Musik aus den neuen Alben vom Ensemble du Vert, von Heinrich von Kallnein und Sophie Min, Renaud Garcia-Fons und der Band Evelyn Krüger, von der unser Jazzalbum der Woche stammt. wobei den Anfang ein Pianist macht, der seit einigen Jahren wie kaum ein anderer in der internationalen Jazzszene für Aufmerksamkeit sorgt. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Thomas Haag.
Das war